SRF 3.
Muss er gehen oder wollte er? FC Basel-Trainer Murat Yakin verlässt den Club. Kann man den Terror stoppen? In Paris diskutieren mehrere Staatschefs über die islamistische Boko Haram-Sekte. Wie legalisiert man Konsum und Handel von Cannabis? Schweizer Drogenexperten haben sich in Uruguay inspirieren lassen. Und wie wird das Wetter morgen? Ziemlich sonnig und 20 Grad warm. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Am Donnerstag hat Murat Yakin mit Basel zum zweiten Mal in Folge die Fußballmeisterschaft gewonnen. Heute am frühen Nachmittag nun die doch ziemlich überraschende Mitteilung. Der FCB und sein Erfolgstrainer gehen getrennte Wege. Nun wird gerätselt, warum Yakin Basel nach weniger als 2 Jahren verlässt. Peter Schniede.
Dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft und Trainer und Vereinsführung in Basel gestört ist, wurde immer wieder spekuliert, aber von den Verantwortlichen dementiert. Heute aber teilt der FC Basel mit, dass Murat Yakin und der FCB in den vergangenen Wochen im permanenten Austausch waren über die sportliche und atmosphärische Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Dabei sei man zum Schluss gekommen, auf jeden Fall bis zum Ende der Saison weiterzuarbeiten. Jetzt, nach Erreichen des Meistertitels, ist es aber zur Trennung gekommen. Murat Yakin war beim FC Basel außerordentlich erfolgreich. Er wurde 2-mal Schweizer Meister, qualifizierte sich für die Gruppenphase der Champions League und erreichte in der Europa League 1-mal den Halb- und 1-mal den Viertelfinal. Der FC Basel will erst am Montag an einer Medienkonferenz zusammen mit Murat Yakin informieren. Bis dann wird weiter spekuliert werden, ob Murat Yakin bereits ein Angebot von einem anderen Verein hat oder ob der FC Basel schon Vorgespräche mit einem neuen Trainerkandidaten geführt hat. Im Vordergrund steht GC-Trainer Michael Skibbe, der bei den Zürchern trotz Turbulenzen in der Vereinsführung eine erfolgreiche Arbeit geleistet hat.
Und nun zu weiteren Nachrichten des Tages mit Patrick Seiler.
In Paris sind mehrere Staatschefs zu einem Sicherheitsgipfel zusammengekommen. Die Politiker wollen das Vorgehen koordinieren, um die islamistische Sekte Boko Haram und andere Terrorgruppen in der Region zu bekämpfen. Frankreichs Präsident François Hollande empfing den nigerianischen Präsidenten Goodluck Jonathan sowie Vertreter aus Tschad, Kamerun, Niger und Benin. Auch die USA, Großbritannien und die EU sind an der Konferenz beteiligt. Anlass für die Konferenz ist die Entführung von mehr als 200 Schülerinnen in Nigeria vor einem Monat. Boko Haram hatte die jungen Frauen verschleppt. In der libyschen Stadt Benghazi sind bei Kämpfen zwischen der libyschen Armee und islamistischen Milizen mindestens 30 Menschen getötet worden. Über 100 weitere seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Die Kämpfe hatten am Freitag begonnen, nachdem Angehörige der libyschen Armee 2 Stützpunkte islamistischer Milizen angegriffen hatten. Den Befehl für den Angriff gab ein ehemaliger General. Dieser hatte letzten Frühling erfolglos versucht, die Regierung zu stürzen. Portugal ist nach 3 Jahren Unterstützung nicht mehr auf internationale Finanzhilfe angewiesen. Das Land verlässt offiziell den EU-Rettungsschirm. Die konservative Regierung von Ministerpräsident Passos Coelho ist in Lissabon zusammengekommen, um weitere Reformen zu beschließen. Zudem diskutiert sie, wie das Wirtschaftswachstum weiter gefördert werden kann. In Bern haben mehrere 100 Menschen gegen Homophobie und für die vollständige rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare demonstriert. Das teilten die Organisatoren vom Dachverband Regenbogenfamilien mit. Nach wie vor würden Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle in der Gesellschaft benachteiligt und ausgegrenzt, schrieben die Veranstalter. Man verlange keine Sonderrechte, sondern Gleichstellung, hieß es weiter. Der 17. Mai wird weltweit als Tag gegen Homophobie und Transphobie begangen. Das Wetter am Abend bleibt es teils sonnig, teils bewölkt. Morgen wird es ziemlich sonnig mit Quellwolken. Im Süden kann es örtlich nass werden. Die Temperatur 21 Grad.
Info 3 Abend.
In Uruguay ist das weltweit erste Gesetz in Kraft getreten, das den Anbau und Handel von Cannabis zulässt, unter strenger Kontrolle des Staates. Die Schweiz könnte sich vom Modell des südamerikanischen Landes inspirieren lassen. Der Chef der Neuenburger Kriminalpolizei ist deshalb mit einem Drogenexperten nach Uruguay geflogen. Patrick Müllhauser.
Olivier Guenya ist Chef der Neuenburger Kriminalpolizei. Die Drogenpolitik der Schweiz im Bereich Cannabis habe versagt, sagt er nüchtern.
On délivre des kilomètres d'amende d'ordre par rapport à des personnes qui détiennent ou qui consomment du cannabis, des amendes à 100 francs qui n'ont vraisemblablement aucun sens.
Die Polizei verteile tonnenweise Bußen an Cannabiskonsumenten, das alles mache wenig Sinn.
Et là il y a un intérêt parce que actuellement nous sommes bloqués.
Der Verkauf und der Konsum von Cannabis nehme nicht ab. Olivier Guenya ist auch Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Drogen. Die Schweiz müsse neue Wege gehen, findet er.
Et le laboratoire d'Uruguay est un merveilleux laboratoire.
Uruguay sei ein Versuchslabor. Der Konsum von Cannabis ist bereits legal. Künftig sollen Privatpersonen auch kleine Mengen für den Eigengebrauch anpflanzen können oder Personen können pro Woche bis 10 Gramm Cannabis in einer Apotheke kaufen. Alle Personen und Verkaufsstellen sind registriert und lizenziert. Der Staat hat die Kontrolle und verdient an den Lizenzen. Dieses System eines kontrollierten Cannabishandels sei für die Schweiz durchaus interessant, findet Olivier Guenya.
Il y aura un impact, mais à n'en pas douter, sur la criminalité et la violence, notamment dans les centres urbains. C'est un pari qui est pratiquement gagnant.
Besonders in den Städten würde die Kriminalität abnehmen, ist er überzeugt. Diese Wette sei zum Voraus gewonnen. Der Cannabishandel in der Schweiz betrage rund 1 Milliarde Franken. Mit Lizenzen könnte der Staat 100 Millionen Franken einnehmen.
Et d'investir massivement cet argent dans la réduction des risques et la détection précoce et la prévention.
Mit diesem Geld könnte der Staat massiv in die Prävention investieren, sagt der Chef der Neuenburger Kriminalpolizei. Nach Uruguay begleitet hat ihn Jakob Huber. Er ist Präsident der Weiterbildung Sucht, also ein Präventionsexperte.
Wir sind überrascht gewesen, wie kompetent die Administration in Uruguay das Thema angeht.
Das Bundesamt für Gesundheit hat die Reise mitfinanziert. Einen offiziellen Auftrag gibt es nicht, betont das BAG gegenüber Radio SRF. Interessant dürften die Erkenntnisse allemal sein, sagt Jakob Huber.
Da hat das Bundesamt gedacht, mit diesem kleinen Mandat können wir sehr viele Informationen holen.
Er und Olivier Guenya werden später wieder nach Uruguay fahren.
Info 3 Abend.
Über 20 Tote, über 100.000 Haushalte ohne Strom und geschätzte Schäden von 1 Milliarde Euro. Das ist die vorläufige Bilanz der tagelangen Rekordregenfälle auf dem Balkan. Die Lage besonders in Serbien und Bosnien-Herzegowina ist prekär und für einige Flüsse werden die Höchststände erst für Anfang Woche erwartet. Frage an Walter Müller in Belgrad, wo ist es denn zurzeit immer noch kritisch?
Kritische Situation immer noch in einer Vorstadt von Belgrad. Dort stehen die Häuser bis zum Dach unter Wasser. Retter finden jetzt auch Tote in den Fluten. In Bosnien-Herzegowina ist die Situation immer noch sehr, sehr schwierig. Und die Evakuierungen sind immer noch im Gange. In Serbien alleine wurden bisher 15.000 Menschen evakuiert.
Tausende Menschen haben ihr Hab und Gut verloren. Werden sie denn wenigstens so gut als möglich betreut?
Ja, der Helferwille in Serbien ist enorm. Vieles läuft über das Rote Kreuz, die Armee, Polizei. Notunterkünfte mussten eingerichtet werden. Aber wie ich den Eindruck habe, vor allen Dingen wird improvisiert. Wirkliche Hilfsstrukturen gibt es kaum, wie zum Beispiel in der Schweiz einen Zivilschutz. Gestern beispielsweise hat die Regierung zur Schlacht um Schabatz aufgerufen. Freiwillige Männer in Belgrad wurden aufgerufen, dort zu helfen, um Sanddämme zu bauen. In Kürze versammeln sich über 3000 Männer in Belgrad, die dann mit Bussen nach Schabatz transportiert wurden. Dort war ein riesiges Chaos, wenig Koordination. Aber heute Morgen verkündete ein Armeegeneral, Schabatz ist gerettet vor den Fluten.
Seit 4 Tagen dauert nun die Ausnahmesituation bereits. Nun sollte sich das Wetter etwas bessern. Heißt das, das Schlimmste ist vorüber?
Nein, die Gefahr ist noch nicht gebannt damit. Seit Donnerstag beispielsweise ist im Skigebiet Kaponik in Serbien 0,5 Meter Schnee gefallen. Der wird schmelzen, die Flüsse steigen. Dann ist Seuchengefahr wegen verunreinigtem Trinkwasser. Und für die Menschen, deren Häuser jetzt bis zum Dach unter Wasser stehen, beginnt die schwierige Zeit erst, wenn das Wasser dann abgelaufen ist. Denn sehr oft ist die Hilfe im Moment wohl groß. Später dann aber sind die Opfer sich und ihrer Armut selber überlassen.
Sagt unser Korrespondent in Belgrad, Walter Müller.
Info 3 Abend.
Nächste Woche geht's los. Über 500 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, das Europäische Parlament zu wählen. Nächsten Sonntag wird klar sein, welche 751 Abgeordneten im EU-Parlament Platz nehmen. Das Ergebnis beeinflusst auch, wer als Nachfolger von José Manuel Barroso die Zukunft in die EU-Kommission leiten wird. Eine wichtige Wahl für Europa, doch laut letzten Umfragen hält sich die Begeisterung der Menschen für diese Wahl in Grenzen. Ich habe Urs Bruderer in Brüssel gefragt, warum das wohl so ist.
Die Umfragen zeigen tatsächlich ziemlich großes Desinteresse und das ist eigentlich erstaunlich, zumal das EU-Parlament seit 5 Jahren deutlich mehr Mitspracherechte hat in der EU-Politik als früher noch. Es ist nicht mehr die Schwarzbude, die es einmal war. Und es ist auch erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es die Euro-Krise gegeben hat, die doch eindrücklich gezeigt hat, dass es eine große Rolle spielt oder spielen kann, wer in Brüssel an der Macht ist und wer hier entscheidet. Die Krise hat aber offenbar bei sehr vielen Leuten auch zu Frust und Enttäuschung über die EU geführt. Die Leute sind enttäuscht von Europa und viele wollen deshalb tatsächlich nicht wählen gehen.
Und was ist denn die Gefahr für Europa, wenn viele nicht wählen gehen?
Die meisten Politiker ziehen ja aus der Krise den Schluss, dass die EU eigentlich stärker werden müsste, dass Europa mehr EU bräuchte und nicht weniger. Es ist natürlich gefährlich, die EU jetzt weiter vertiefen zu wollen, wenn die Bürger sich nicht für die EU interessieren oder sich sogar abwenden von ihr. Die EU ist ja nach wie vor ein nicht abgeschlossenes Projekt und ohne den Rückhalt der Bevölkerung steht jetzt die weitere Entwicklung ein wenig still und das ist gefährlich. Und die oft populistischen EU-Gegner können die EU-Debatte noch leichter dominieren. Und laut Umfragen werden sie in vielen Ländern tatsächlich spektakuläre Resultate erzielen.
Erstmals haben die größten Parlamentsfraktionen im Europaparlament Spitzenkandidaten ins Rennen um die EU-Kommissionspräsidentschaft aufgestellt. Die Sozialdemokraten zum Beispiel den Deutschen Martin Schulz, die Konservativen Jean-Claude Juncker, die Liberalen den früheren belgischen Ministerpräsidenten Guy Verhofstadt. Soll denn die EU damit für die Wählerinnen und Wähler irgendwie mehr Gesicht bekommen?
Das ist die Idee, ein Gesicht für Europa und auch mehr Mitsprache für die Bürger. Bis jetzt wurden die Kommissionspräsidenten ja von den Staats- und Regierungschefs hinter verschlossenen Türen bestimmt. Und die haben gern schwache Figuren gewählt, die ihnen nicht gefährlich werden können. Damit soll jetzt Schluss sein, das fordern jedenfalls die Parteien.
Bekanntere Köpfe und mehr Bürgernähe, reicht das aus, um den EU-Bürgern ihre EU näher zu bringen?
Es wäre auf jeden Fall schon mal ein Schritt, denke ich, wenn ein EU-Spitzenposten demokratisch vergeben würde oder demokratischer vergeben würde. Wir hätten dann vielleicht auch eine politischere EU-Kommission, eine EU-Kommission, die politischer freier wäre und damit auch eine auffälligere Kommission. Und wenn Sie mir noch eine letzte Bemerkung erlauben in diesem Zusammenhang, die EU, das stimmt, ist in einer Vertrauenskrise. In den meisten Ländern vertrauen die Bürger aber ihren eigenen Regierungen noch weniger, als sie Brüssel vertrauen. Also der Ruf der EU ist schlecht, aber das liegt vielleicht nicht nur an der EU, sondern daran, dass der Ruf der Politik überhaupt sehr schlecht ist derzeit.
Am nächsten Sonntag werden also die Resultate der Europawahlen feststehen und unser Korrespondent in Brüssel, Urs Bruderer, im Einsatz stehen mit Analysen und Reaktionen. Das war Info 3 am Samstagabend. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.